In den jüdischen Gemeinschaften wird das Buch oder besser die Rolle Ruth in den Synagogen anlässlich von Schauot vorgelesen. Das jährlich wiederkehrende Wochenfest erinnert an Mose und die Gesetzgebung am Sinai. Was für ein Gewicht wird da diesem schmalen biblischen Bändchen Ruth zugemessen, dass es neben den 10 Geboten Bestand hat? Dabei ist es doch so leicht zu übersehen mit seinen nur 4 Kapiteln zwischen dem gewichtigen Buch der Richter, der alten Helden Israels, und den 2 Büchern von Samuel, die den Beginn der Königszeit in Israel als goldenes Zeitalter schildern. Grund genug, dünkt es mich, bei dieser Ruth, dem einzigen Buch in unserer Bibel, das das Leben durchwegs aus Frauensicht schildert, einmal genauer hinzuschauen. Unter Theologen und Theologinnen gilt das Büchlein Ruth von der Form her als weisheitliche Erzählung. Was für eine Weisheit soll uns denn da vermittelt werden, habe ich mich gefragt. Was wollen Ruth und Naomi uns weis machen? Dazu ein paar Gedanken. Zum einen, meine ich, möchte die Geschichte zum solidarischen Handeln anstiften. Sie erinnert uns an jene Menschen, die auch in unserer Gesellschaft zwischen den Maschen durchfallen. Etwa die Alleinerziehenden, die zerrissen zwischen ihren Verpflichtungen als Brotverdienende und zu Hause nur zu leicht zu sogenannten Working Poor werden und schließlich für ihre Existenz betteln müssen. Oder die Ausgesteuerten, die auf dem Arbeitsmarkt einfach keine Chance mehr haben. Oder Fremde, Sans-Papiers, die im ewigen Wartsaal leben, wo es kein Vorwärts und kein Rückwärts gibt. Ich kenne einen Menschen aus Äthiopien hier in der Schweiz, der wartete in diesem Niemandsland, drin und doch draußen, 16 Jahre lang. Das Ruth-Buch ist ein Aufruf zum mitmenschlichen Verhalten, ein Aufruf in der Form einer Erzählung. Es zeigt, wie solche Lücken im sozialen System geschlossen werden können, wie Liebe und Freundschaft zum Guten führen, wie Leben trotz allem gelingen kann, wenn Menschen füreinander einstehen. Die Frauen und Männer in dieser Geschichte haben das Zeug zu Vorbildern. Zwar wird das patriarchale Gesellschaftssystem jener Zeit nicht gesprengt, nicht revolutioniert, wie sie gewiss bemerkt haben. Und dennoch, diese beiden Frauen, Naomi und Ruth, bleiben nicht bei der ihnen zugeteilten Rolle der Randständigen, der auf den Gutwill der anderen und auf Almosen angewiesenen Witwen stehen. Im Rahmen des Möglichen entwickeln sie einen Plan, der am Ende aufgeht. Mich ermutigen diese beiden Frauen, die allen Schicksalsschlägen zum Trotz die Hände nicht in den Schoß legen. Sie stehen wieder auf, Naomi und Ruth. Sie mischen sich ein, krempeln die Ärmel hoch, werden selbst aktiv und kreativ, bleiben trotz der prekären Umstände Herrinnen ihres Lebens und sind schließlich auch für die Wende zum Guten und Besseren verantwortlich. Etwas hat mich auch beschäftigt. Wissen Sie, warum das Buch nach Ruth und nicht nach Naomi benannt wird? Treibende Kraft, so kommt es einem vor, ist doch die alte Naomi, die ihre Schwiegertochter in der neuen Heimat coacht. Sie in die örtlichen Gepflogenheiten und traditionellen Rechte der Witwen und Fremden einweist. Ihr, der Ausländerin, die für eine gute Integration so wichtige Kulturbrücke baut. Gleichzeitig eine raffinierte Frau, eine wahre Heiratsanbahnerin und Beziehungsstifterin. Doch Ruth ist nicht eine Frau, die einfach macht, was man ihr vorzusagt. Man bekommt nicht das Gefühl, sie sei bloß das hübsche Instrument, auf dem Naomi ihr Lied spielt. Es ist Ruths Entscheidung, bei der alten Frau zu bleiben. Es ist ihr Mut, in die Fremde zu ziehen, im Wissen, Moabiter, Ausländer sind da nicht beliebt. Es gibt zahlreiche Stellen in anderen biblischen Büchern, wo sich Polemik und sogar offene Feindschaft über Moab ergießt. Mit denen hat man das Heu nicht auf der gleichen Bühne. Speziell ist deshalb diese Geschichte, die ausgerechnet einer Fremden, einer Moabiterin, einen Ehrenplatz zuweist. Urgroßmutter des Königs David, das ist nicht mehr nichts. Und es ist wahr, Ruth ist durchaus autonom und eigenständig. Im entscheidenden Moment dieser nächtlichen Begegnung mit Boas auf dem Heuboden, vielleicht ist es Ihnen auch aufgefallen, hält sie sich nämlich nicht ans Drehbuch ihrer Schwiegermutter. Geh hin und decke seine Füße auf und leg dich nieder und er wird dich wissen lassen, was du tun sollst. Ruth wartet nicht brav und still, bis Boas vielleicht den richtigen Einfall hat. Im Gegenteil, klipp und klar sagt sie ihm, was Sache ist. Ich bin Ruth, deine Magd, breite den Saum deines Gewandes über mich, denn du bist ein Löser. Du bist die Lösung und ich habe ein Recht darauf. Ruth stellt damit die bestehende Ordnung Mann, Frau, Inländer, Ausländer, alt, jung auf den Kopf. Der Bock, wie wir sagen. Und Boas erkennt in diesem Moment, es ist wahr. Es stimmt, was Ruth sagt. Was die Fremde, die Moabiterin von ihm erwartet, ist ihr Recht. Und außerdem, welch wunderbare Dreingabe, kann auch zu seinem Lebensglück beitragen. Deshalb, alles, was du sagst, will ich für dich tun, denn in jedem Tor meines Volkes weiß man, dass du eine tüchtige Frau bist. In meinen Augen zeigt sich hier einmal mehr besonders schön, wie Gott seine Geschichten mit Menschen schreibt, mit den Kleinen, den Ausgeschlossenen, den Fremden. Eine mutmachende Geschichte, finden Sie nicht? Und passt darum eben ganz genau in die Weihnachtszeit. Jesus stellte und stellt mit seinem Kommen auch einiges der Bock. Oben und unten wird gedreht. Der König, der Fürst dieser Welt, wie wir singen, kommt wie ein Bettler zu uns. Als kleines Kind in einem Stall und ist mit seinen Eltern schon bald auf der Flucht. Ein Flüchtling, ein Fremder. Mitten in unseren Realitäten stellt er unsere Welt und Gottes- und Menschenbilder auf den Kopf. Was das heißen könnte. Ich hatte unterwegs auf unserer Reise Zeit, ein sehr anregendes kleines Buch zu lesen. Ich verschenke es eben rundherum zu Weihnachten. Sein Titel ist Gastfreundschaft. Und geschrieben hat es Priya Basil, eine britische Inderin, die in Kenia aufwuchs und später zurück nach England migrierte. Sie befasst sich in ihrem Buch klug, humorvoll und weltoffen mit den brandaktuellen Fragen rund um Migration, Integration und dem manchmal so unsanften Aufeinanderprallen unterschiedlicher Kulturen. Was bei ihr interessanterweise dann immer auch übers Essen und zusammen an einem Tisch sitzen geht. Ich zitiere sie kurz als Stimme einer heutigen immer wieder einmal Fremdgewordenen hier für uns. Rückblickend denke ich, dass wir, und damit meint sie ihre Familie, die in Kenia in vergleichsweise guten ökonomischen Verhältnissen in ihrer eigenen indischen Blase lebten, gegen den Rest der kenianischen Gesellschaft ziemlich abgeschottet. Rückblickend denke ich, dass wir uns selbst als Opfer sahen und daher von jeder Verpflichtung uns anderen gegenüber freisprachen, auch wenn deren Last sehr viel schwerer wiegen mochte. Unsere Tafeln waren reich gedeckt, unsere Köpfe aber waren verarmt, unsere Fantasie begrenzt. Wir waren stolz auf unsere Gastfreundschaft, verstanden jedoch nicht, wie viel größer, umfassender diese Geste sein kann und wer wir selbst werden könnten, wenn wir unsere Arme nur weiter öffneten. Boas in der Ruth-Geschichte hat es begriffen. Auch die Männer im Tor von Bethlehem, wo anstelle eines Regenten die Volksgemeinschaft so lange miteinander im Gespräch bleibt, bis eine gute Lösung gefunden ist. Daran möchte ich deshalb auch denken, wenn wir nur bald Weihnachten feiern, wenn das göttliche Wort von seinem Thron springt, mitten hinab in diese Welt. Werden wir dadurch nicht befähigt, unsere Arme weiter zu öffnen? Nicht um andere zu vereinnahmen, sondern als Einladung zur Gemeinschaft. Amen.